Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Nationale Sicherheit auf der einen Seite und das Recht der Öffentlichkeit, von Missständen zu erfahren, auf der anderen. Was wiegt mehr? Schwierige Frage, die schon nach vielen Enthüllungen gestellt wurde, von Watergate bis NSA-Skandal, und die gerade auch in Australien diskutiert wird. Anlass sind Polizeirazzien gegen Journalisten. Darum geht es gleich hier in Medias Res. Aber als erstes schauen wir nach Russland. Ich bin Ivan Golunow, oder wir sind Ivan Golunow. Das haben gestern drei große russische Tageszeitungen getitelt. Eine Solidaritätsbekundung mit dem Journalisten Ivan Golunow, der vergangene Woche von russischen Behörden festgenommen worden ist. Sie haben es vielleicht gerade in den Nachrichten gehört. Viele Medien vermuten nun, dass das mit seinen Recherchen zu tun haben könnte, diese Festnahmen. Ich habe mit ARD-Korrespondent Stefan Lag gesprochen und ihn zunächst nach den Hintergründen der Festnahme gefragt.
Ja, Frau Klein, die Verhaftung fand schon letzten Donnerstag statt und die Polizei behauptet, in seinem Rucksack und auch in seiner Wohnung große Mengen Drogen gefunden zu haben. Es handele sich angeblich um die psychoaktive Designerdroge Mephedron und die Polizei veröffentlichte auch erst Fotos aus seiner Wohnung, insgesamt 9. Später wurde eingeräumt, dass nur eines der Fotos tatsächlich aus der Wohnung stamme. Anschließend kam Golunow in Untersuchungshaft. Dort wurde er misshandelt. Er berichtet von Schlägen auf den Kopf und dass er am Boden liegt. In den Brustkorb getreten wurde. Er wurde dann daraufhin in einem Krankenhaus behandelt. Gott sei Dank ist er nicht schwerer verletzt. Und zunächst durfte der Journalist auch nicht seinen Anwalt kontaktieren. Mittlerweile ist er nicht mehr in Untersuchungshaft, sondern steht unter Hausarrest, kann aber natürlich als Journalist derzeit nicht arbeiten.
Kritiker sagen ja nun, das sei ein vorgeschobenes Argument gewesen mit den Drogen. Für wie wahrscheinlich halten Sie, dass das tatsächlich eigentlich nicht der wahre Grund ist, dass Golunow eben festgehalten worden ist?
Naja, Golunow hat zu einigen brisanten Themen recherchiert. Da geht es um persönliche Bereicherung und Korruption in Moskauer Behörden. Er arbeitet ja für das Newsportal Medusa. Das hat seinen Sitz in Riga in Lettland. Vielleicht nenne ich mal so ein paar Beispiele, was das für Themen sind. Also die größten investigativen Artikel handelten zum Beispiel vom Vizebürgermeister in Moskau, Birjukov. Er soll sich durch die Verteilung von Staatsaufträgen, da geht es um Straßenerneuerung, neue Gehwege, persönlich bereichert haben. Dieser Mann, Birjukov, hat kürzlich 9 Wohnungen in einem brandneuen Wohnkomplex im Zentrum Moskaus für Familie und Verwandte gekauft, Preis 30 Millionen Euro. Ein weiteres Thema, was hier sehr, sehr viele aufregt und das sehr heikel ist, es geht da um den Bestattungsmarkt. Dieser Bereich gilt als einer der korruptesten und kriminellsten. Und Golunow deckte auf, wer da am meisten an den Bestattungen verdient und wie diese Personen mit staatlichen Behörden und Strukturen in Verbindung stehen. Da geht es also um Polizei, Geheimdienste, Verwaltung und so weiter. Und die Festnahme erfolgte zu einem Zeitpunkt, als er den zweiten Teil seiner Recherchen zu Ende bringen wollte. Daher gibt es einige Leute, die Interesse daran haben, dass er seine Arbeit nicht fortsetzen kann.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt auch die Leute, die ein Interesse daran haben, dass Golunow Gerechtigkeit erfährt. Die Zeitung, wir haben es gerade schon angesprochen. Wie erklärt sich denn diese Welle der Solidarität?
Also ich habe mich gestern mit Pavel Kanigin, der ist Redakteur der regierungskritischen Zeitung Novaya Gazeta, darüber unterhalten. Und er sagte, Golunow, oder dieser Fall besser gesagt, der habe jetzt einfach das Fass zum Überlaufen gebracht. Jeder Redakteur, der investigativ arbeite und zu ähnlichen Fällen, also sprich Korruption, persönliche Bereicherung in den Behörden recherchiere, der sei dem gleichen Risiko ausgesetzt. Zudem sei die ganze Geschichte um den angeblichen Drogenbesitz so stümperhaft und offensichtlich konstruiert, dass es jetzt den Kollegen reicht. Abgesehen davon hatte Golunow einen ausgezeichneten Ruf und er hat ja nicht nur für diese Internetplattform Medusa gearbeitet, sondern beispielsweise auch für die drei großen Tageszeitungen Kommersant, RBK und Wedomosti, die diese Titelseite mit der großen Aufschrift »Wir sind Ivan Golunow rausgebracht haben. Er hat für die gearbeitet und da sind viele Kollegen, die ihn sehr, sehr schätzen und sich das beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass ausgerechnet er jetzt Drogenhandel im großen Stil betrieben haben soll.
Sie sagen es, haben es gerade schon angesprochen, dass es eigentlich jeden hätte treffen können, der zum Thema recherchiert. Wie ist denn die Situation von anderen, von insgesamt Enthüllungsjournalisten in Russland?
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das wirklich ein sehr, sehr gefährlicher Job ist. Wenn man solche Recherchen durchführt, dann läuft man eben Gefahr, dass einem Ähnliches passiert. Es gibt andere Fälle, wo Journalisten auch zusammengeschlagen worden sind. Ein Blick auf die Rangliste der Pressefreiheit belegt auch, ja, wie gefährlich der Job von Redakteuren, Journalisten in Russland ist. Da belegt Russland Platz 149 von insgesamt 180.
Für morgen sind jetzt auch Demonstrationen angekündigt für Golunow. Es gab diese Solidaritätsbekundung in den Zeitungen. Wie reagiert denn der Kreml darauf?
Also Kreml-Sprecher Peskow hat bereits gesagt, dass ein Demonstrationszug morgen durch die Innenstadt von Moskau die Feierlichkeiten zum Tage Russlands, morgen ist Feiertag hier in Russland, stören könnten. Die Organisatoren sind auch bereits bei der Stadtverwaltung vorgeladen worden. Die Veranstaltung ist nicht angemeldet und daher auch nicht genehmigt. So ein Verfahren, so eine Demonstration anzumelden bis hin zur letztlichen Genehmigung dauert im Übrigen auch 7 Tage und so viel Zeit wollen die Organisatoren nicht verstreichen lassen. Bislang haben sich auf sozialen Netzwerken schon über 24.000 Menschen angemeldet, die an diesem Marsch teilnehmen wollen. Ob es dann tatsächlich so viele werden, wird man sehen. Aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es schon mindestens 10.000 sein werden, die für Ivan Golunow morgen in Moskau auf die Straße gehen.
Der Reporter Ivan Golunow befindet sich wegen angeblichen Drogenhandels in Russland im Hausarrest. Mit den Einzelheiten war das Stefan Lack. Nicht nur für Investigativjournalisten ist die Situation in Russland und auch in anderen postsowjetischen Staaten äußerst schwierig. In vielen der Länder herrschen regierungstreue Oligarchen über die Medien. Und selbst im Internet sind manche Seiten geblockt. Unter der Zensur leiden vor allem marginalisierte Gruppen, darunter auch Schwule und Lesben, die ohnehin in teils schwierigen Umständen leben. In den großen Medien zum Beispiel wird meist negativ über sie berichtet. Ein Projekt namens UNIT will nun Journalistinnen und Journalisten unterstützen, die sich mit den sogenannten LGBT-Themen befassen. Michael Meyer stellt das Projekt aus Berlin vor.
Ali Ferus ist Anfang 30, Usbeke, hat kurze schwarze Haare, Bart und 2 kleine Ohrringe. Ein Tattoo an seinem Hals bedeutet frei geboren, eine Anspielung auf das, was er als schwuler Mann, Aktivist und Journalist in Usbekistan und Russland erfahren musste. Vor gut einem Jahr erhielt Ali Ferus politischen Schutz in Deutschland, nachdem er ein halbes Jahr lang von russischen Behörden in Abschiebehaft bei Moskau festgehalten worden war und dank internationaler Proteste freikam. Er beschloss, zusammen mit Kollegen das Projekt UNIT zu gründen. In seiner Heimat ist es kaum möglich, über Homosexualität zu schreiben, sagt Ali Ferus.
Wenn überhaupt Artikel erscheinen in Usbekistan, sind sie immer negativ. Wir sind in Kontakt mit einigen Online-Journalisten in Usbekistan, allerdings sind viele Seiten dort blockiert. Aber in anderen Ländern, wie in Russland oder in europäischen Ländern, kann man die Seiten aufrufen. Wir wollen mit diesen Journalisten stärker zusammenarbeiten. Wir sind auch im Kontakt mit einigen LGBT-Organisationen. Mit all unseren Partnern korrespondieren wir aber nur über verschlüsselte Apps, aus Sicherheitsgründen, um sie zu schützen.
Allerdings tut sich in manchen Ländern der ehemaligen Sowjetunion einiges, was man so nicht erwarten würde. In Armenien ist beispielsweise erstmals eine Transfrau im Parlament aufgetreten, was zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte geführt hat, und die verlief nicht nur negativ. Eine jener Journalistinnen, die von UNIT unterstützt wurde, ist die kirgisische Journalistin Regina Im. Sie erzählt via Skype, dass es immerhin 3 Online-Medien in Kirgisistan gibt, für die sie regelmäßig über LGBT-Themen schreibt. Unlängst ist Regina Im nach Tschetschenien gefahren, um über das dortige Leben von Transfrauen zu berichten.
This topic is not really targeted by media. It doesn't receive enough media interest.
Dieses Thema wird von den Medien meist überhaupt nicht aufgegriffen. Es erhält kaum Aufmerksamkeit. Die Redaktion, für die ich diesen Text schrieb, konnte es sich aber nicht leisten, mich dorthin zu schicken. Ich bekam Unterstützung von UNIT. Außerdem nehme ich an Trainingskursen teil, gehe auf Konferenzen, wo ich mich mit anderen Journalisten austausche. All das hilft UNIT zu organisieren. Da sind sie schon sehr hilfreich.
Doch trotz aller Hilfe, die Möglichkeiten der Veröffentlichung in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion ist oft schwierig. Auf Deutsch und Englisch werden einige Texte auf den Seiten ostpol.de und opendemocracy.net veröffentlicht. Andreas Schmiedeker ist Projektmanager bei UNIT. Er sagt, dass das Projekt im Westen zu mehr Wissen und Sensibilität über das Thema LGBT in Osteuropa beitragen, aber natürlich auch die Medienberichterstattung in den Ländern selbst verändern soll. Dabei verlässt sich UNIT auch auf Partnerorganisationen vor Ort.
Wir wollen auch möglichst nicht nur hier in Berlin sein, sondern eben in den Ländern auch präsent sein und versuchen, dass es auch nicht wieder so ein alles Knowledge kommt nach Europa, sondern tatsächlich, dass dort was passiert und dass lokale Vernetzung stattfindet. Das heißt, wir versuchen dort in den Ländern Netzwerkaktivitäten und Weiterbildungsaktivitäten zu machen. Und da kommen die Partner sehr stark dann wieder ins Spiel, weil die das natürlich organisieren.
Diese Partner vor Ort sind Organisationen unter anderem in Weißrussland, Armenien oder Georgien. Und in fast jedem Land, erzählt Schmiedeker, gäbe es durchaus Medien, die über LGBT-Themen berichten.
Teilweise sind die aber zum Beispiel operieren verdeckt, anonym oder aus dem Ausland. Es gibt aber in keinem dieser Länder sozusagen breiten wirksame Medien, wo ein Thema enttabuisiert diskutiert werden könnte, wie das in Europa der Fall ist.
Schmiedekers Kollege Ali Feruz sagt, dass in seinem Heimatland und vielen anderen Ländern der Post-Sowjetunion fast jeder offen lebende Homosexuelle zum Aktivisten werden muss, weil die Situation es nicht anders zuließe. Dennoch verstehe er das Projekt UNIT als ein vor allem journalistisches.
Wir identify ourselves like journalists.
Wir verstehen uns als Journalisten und nicht als Aktivisten. Journalismus ist sehr wichtig für jede Gesellschaft, gerade wenn es um sensible Themen geht. Diese Themen wollen wir fördern, Journalisten in ihrer Arbeit stärken. Wir selbst sind aber keine LGBT-Aktivisten, sondern wir wollen Journalisten unterstützen, die über solche Themen schreiben. Das ist unsere Mission.
Über das Berliner Projekt UNIT berichtete Michael Mayer. Und von Berlin springen wir hier bei Medias Res thematisch etwas nach Australien. Vor 2 Jahren hat dort der öffentlich-rechtliche Rundfunksender ABC über das Vorgehen australischer Sondereinsatzkräfte in Afghanistan berichtet. Und diese Berichterstattung holt den Sender gerade ein. Die australische Polizei untersucht nämlich, ob der Sender dabei Geheimmaterial veröffentlicht hat und hat die Redaktionsräume durchsucht. Andreas Stummer berichtet.
But we begin today inside the ABC's Sydney headquarters, where as we go to air in eastern states, Australian federal police officers are conducting a raid on the national broadcaster's investigative reporting team.
The World Today war gerade auf Sendung gegangen. Jeden Mittag berichtet das Nachrichtenmagazin der ABC, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Australien, aus aller Welt. Doch letzte Woche kam die aktuellste Eilmeldung aus dem eigenen Haus. Im 10. Stock der ABC-Sendezentrale in Sydney durchsuchten Polizeibeamte die Redaktionsräume und verschafften sich Zugang zu den Computern von ABC-Journalisten.
This couldn't happen in the United States, in the US with their constitutional protections. The FBI could not go into National Public Radio or the New York Times.
In den USA wäre so etwas nicht möglich, wetterte ABC-Journalist John Lyons. Dort verhindert die US-Verfassung, dass das FBI Zugang zu Informationen des Rundfunks oder etwa der New York Times hat. Die Befugnisse dieses Durchsuchungsbefehls aber gehen so weit, dass die Polizei den Inhalt von Dokumenten verändern oder löschen kann. Das ist eine Vergewaltigung der freien Presse.
It gives them the power, for example, to delete or to add to any ABC document, and I think it's a complete and utter violation of what a free media is.
Ziel der Razzia waren tausende E-Mails, Interviewabschriften, Filmmaterial und Recherchedokumente dreier ABC-Reporter. Sie hatten 2017 mit Hilfe von zugespielten, vertraulichen Informationen darüber berichtet, wie australische Elitesoldaten beim Einsatz in Afghanistan mutmaßlich unbewaffnete Zivilisten getötet hätten, darunter Frauen und Kinder.
The execution of these search warrants and the timing of these search warrants was a considered decision, which will withstand the scrutiny of a court of law.
Neil Gagan, der Vizechef der Bundespolizei, betonte die Rechtmäßigkeit der Durchsuchung. Die Beschlagnahme der Dokumente sei im Interesse der nationalen Sicherheit. Die konservative australische Regierung will von den Zugriffen nichts gewusst haben. Medienorganisationen und Journalisten sind empört. Chris Yulman, der Chefpolitikreporter des Fernsehsenders Channel 9, wirft Premier Scott Morrison vor, alles getan zu haben, um die Überbringer der Nachricht zu kriminalisieren, aber zu wenig, um mögliches kriminelles Verhalten aufzuklären.
We've got to distinguish what's in the national interest between what's in the government's interests, and in the government's interest nowadays it's keeping as many things secret as possible.
Es ist ein großer Unterschied zwischen dem, was nationales Interesse ist, und was im Interesse der Regierung. Denn die Regierung will so viel geheim halten wie möglich. Unser Premier hat den gesetzlichen Rahmen geschaffen, die Arbeit von Journalisten zur Straftat zu machen.
But what he has done is he's passed the laws which allow them to do this. He's passed the laws which are essentially criminalizing the work of journalists.
Australiens Sicherheitsgesetze wurden in den letzten Jahren extrem verschärft. Antispionagegesetze, Antiterror, Datensicherheits- und Geheimhaltungsgesetze. Beamten, die klassifiziertes Material weitergeben, drohen bis zu 5 Jahre Haft. Vor der Razzia bei der ABC hatten Polizisten die Wohnung einer News Corp-Reporterin nach Dokumenten durchsucht. Sie hatte vergangenes Jahr mehrere als geheim eingestufte Pläne veröffentlicht, die es den Behörden erleichtern sollen, australische Staatsbürger abzuhören. Medienwissenschaftler Johann Lindberg spricht von Australien als einer der autoritärsten Demokratien der westlichen Welt.
How much of our liberal freedoms are we prepared to give up in the name of security?
Wie viele Rechte und Freiheiten sollen wir noch im Namen der nationalen Sicherheit aufgeben? Diese Razzien sollen Journalisten und Informanten nur einschüchtern und ihnen sagen, Hände weg von Missständen bei unseren Sicherheitsbehörden. Ein schrecklicher Gedanke.
It's quite conceivable that this is sending a message that, you know, stay out of reporting national security matters, which would be horrible.
Die Leitung der ABC will rechtlich gegen die Durchsuchung und die Beschlagnahme von Materialien vorgehen. Quellen, Informantenschutz und eine unabhängige Berichterstattung seien unerlässlich für eine Demokratie und müssten um jeden Preis verteidigt werden.
The whole thing, I think, is rebounded. It'll probably lead to changes and not a toughening any longer of these laws, but a weakening.
Die Razzien haben das Gegenteil bewirkt, glaubt ABC-Journalist Barry Cassidy. Die Gesetze werden zugunsten von Journalisten aufgeweicht werden müssen. Die Regierung hat den Aufschrei der Öffentlichkeit gehört. Die Presse muss im öffentlichen Interesse ungestraft recherchieren und berichten können, wenn sie das Fehlverhalten des Staates und dessen Behörden aufdeckt.
And provided they're exposing maladministration or wrongdoing on the part of governments and agencies.
Die australische Polizei hat den Sitz des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders ABC durchsucht. Die Informationen dazu hatte Andreas Stummer.
Neues von nebenan. Lokaljournalismus mit Zukunft.
Hier in Medias Res machen wir uns gerade regelmäßig auf die Suche nach neuen Ideen für den Lokaljournalismus. Und die sind zunehmend nicht mehr im traditionellen Printgeschäft zu finden. Da sinken ja die Auflagen. Kaum eine Zeitung kommt dagegen mittlerweile noch ohne zusätzliche Digitalausgabe, gut gestaltete Website- und Social-Media-Auftritte aus. Doch wie lässt sich das profitabel gestalten? Vormachen wird es die Schwäbische Zeitung in Ravensburg, die Thomas Wagner besucht hat.
Analog hämmern für die digitale Zukunft. Redaktionsbesuch im modernen Verlagsgebäude der Schwäbischen Zeitung am Rande der Innenstadt in Ravensburg.
Wir expandieren im Digitalen massiv. Wir haben 15 neue Stellen insgesamt im Haus, die sich nur um Digitales kümmern. Und ein Teil davon ist hier im Großraum in dieser Redaktion und es wird mehr Lärm geben. Und um dieses Problem zu lösen, Lärm und besseres Monitoring und so weiter, haben wir uns entschlossen, hier noch eine Glaswand zu bauen.
Hendrik Groth, seit Juli 2011 Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung, hat ein großes Ziel vor Augen, den digitalen Wandel einer lokalen Tageszeitung so zu stemmen, dass am Ende schwarze Zahlen herauskommen. Big Picture heißt diese digitale Frühjahrsoffensive.
Big Picture ist eigentlich, wenn Sie so wollen, der Dachbegriff für unsere Gesamtstrategie. Und die heißt, wir wollen versuchen, mehr Abonnenten zu bekommen. Wir versuchen, fest Abonnenten in die digitale Welt mit rüberzubringen. Da sind wir jetzt weit über 20.000 und wir wollen das weiter ausarbeiten. Und dafür brauchen wir halt so solche Sachen wie Artikelscore.
Artikelscore, das ist ein eigenes digitales Werkzeug, das Mitarbeiter der Schwäbischen Zeitung entwickelt haben, mit der Fragestellung, was wird gelesen, vor allem aber, wie wird was gelesen? Dabei ist die Anzahl der Klicks, die ein Artikel erzielt, nur eines von mehreren wichtigen Kriterien. Michael Wollny ist seit kurzem neuer Digitalchef vom Dienst bei der Schwäbischen Zeitung.
Also wir schauen auch, ob der User bei dem Klick, den er auf den Artikel gemacht hat, sofort wieder weggegangen ist. Das kann verschiedene Gründe haben. Entweder war die Meldung nur sehr kurz, dann gibt es nicht viel zu lesen, oder er war einfach nicht zufrieden. Oder er ist auf dem Artikel sehr lang geblieben, hat vielleicht dann sich auch noch eine Bildergalerie angeschaut oder ein Video, was eingebettet war.
Aus den Daten, die die mit Artikelscore gewonnen werden, lassen sich in Echtzeit Rückschlüsse auf die Interessen der Leser ziehen. Was finden Sie spannend? Welche Darstellungsformen kommen an? Wie wichtig ist die Ergänzung von Texten mit multimedialen Elementen wie Videos, Bildern, Grafiken, Audiodateien? Auf der Basis dieser Daten lassen sich die Beiträge passgenauer gestalten und nicht nur das, passgenau sollen in einem zweiten Schritt auch die Inhalte auf den einzelnen Nutzer zugeschnitten werden. Wenn zwei Leser mit ihrem jeweiligen Zugang dieselbe Seite anklicken, bekommen sie jeweils etwas anderes zu sehen.
Vielleicht auch durch einen Algorithmus. Er interessiert sich für Volleyball, klickt er regelmäßig, dann bekommt er auch Volleyball. Er interessiert sich vielleicht auch für Gartenarbeit, klickt es regelmäßig an. Sobald wir einen Artikel da auch auf der Seite haben, wird er ihm zugespielt.
Klingt so ein bisschen nach dem, was Google, Facebook und Co. schon lange tun, nämlich den Nutzern genau jene Inhalte zuspielen, die sie sehen wollen. Doch genau davon müsse sich eine Tageszeitung wie die Schwäbische unterscheiden und so wird da nur ein Teil der Inhalte, die ein Nutzer zu lesen bekommt, aufgrund seiner persönlichen Präferenz zugeleitet.
Wichtig ist allerdings bei so etwas nur, dass man seine journalistische Hoheit nicht aufgibt bei den wichtigen Begriffen und bei den prominenten Platzierungen auf der Seite, um eben auch dem Leser draußen zu signalisieren, das erachten wir aus journalistischen Gesichtspunkten für wichtig, das sollte eigentlich heute auch gelesen werden.
Hier die journalistische Kompetenz, dort die Individualisierung des Angebotes. Mit diesem Mix sollen Leser dauerhaft und nachhaltiger als bisher bei Laune und beim Abo gehalten werden. Hinzu komme ein neues Miteinander von gedruckten und digitalen Inhalten, so Hendrik Groth.
Wir versuchen so viel wie voneinander zu wissen und dann entscheidet sie sowohl digital für sich wie Print für sich. Und es kann sehr wohl sein, dass im Digitalen die Geschichte anders erzählt wird als im Printbereich.
Michael Wollnig erläutert dies an einem Beispiel.
Also wir hatten ein digitales Storytelling auf der Seite. Da ging es um den Jahrestag, 75. Jahrestag der Bombardierung von Friedrichshafen. Und das war ein sehr zeitintensives, rechercheintensives Storytelling, digital aufbereitet. Einerseits mit Text für die Seite 3 im Print. Andererseits dann eben auch mit Interviews von Zeitzeugen, die mit Videosequenzen eingespielt waren. Es gab eine Grafik, wo einfach nochmal der Anflug der Bomberstaffel damals auf Friedrichshafen nachgezeichnet wird. Und genau da hat eben diese Symbiose zwischen Print und digital auch stattgefunden, die ich persönlich auch sehr wichtig finde.
Eine Symbiose, die, so glaubt der Chefredakteur Hendrik Groth, in dieser Form auch die Leser überzeugen wird.
Meine Hoffnung ist, dass wir diese 15 neuen Stellen in 2-3 Jahren finanzieren über die Abos.
Und zwar über neue digitale Abos.
Ob es uns gelingt, komplett den Abo-Rückgang im Print komplett auszugleichen, ist ein Ziel von uns. Ich hoffe auch, dass wir es erreichen, aber da glaube ich nicht, dass wir das in den nächsten 2-3 Jahren schaffen.
Die Schwäbische Zeitung setzt auf eine neue Digitalstrategie. Thomas Wagner war vor Ort. Und weitere Beiträge aus unserer Reihe Neues von nebenan über Innovationen im Lokaljournalismus finden Sie auch online unter deutschlandfunk.de/mediasres und können Sie auch hier in den kommenden Wochen immer mal wieder hören.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Martin Winterling. Ich bin Leiter von der Kreisredaktion des Zeitungsverlags Waiblingen. Wir werden morgen über den chaotischen Start auf der Remsbahn berichten. Die Regionallinie von Stuttgart nach Aalen, von der zigtausende Pendler im Rems-Murr-Kreis, dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung, abhängen. Nach vielen Jahren Chaos auf dieser Strecke hat am Pfingstsonntag ein neuer Betreiber, Go Ahead, ein britisches Unternehmen, angefangen, den Betrieb zu übernehmen. Jetzt war die Hoffnung groß, dass alles besser wird, aber der Start, der war chaotisch. Züge sind ausgefallen, die Züge waren unpünktlich. Aber es ist zu hoffen, dass wenn die Ferien hier in Baden-Württemberg vorbei sind in 2 Wochen, dass bis dahin der Bahnverkehr sich einreguliert und die Pendler pünktlich zur Arbeit nach Stuttgart kommen.
Raus aufs Land. Und dann, um die euphorische Haltung psychisch instabiler Stadtmenschen zum Landleben, geht es gleich im Büchermarkt. Da geht es nämlich um den Roman Der große Garten von Lola Randl. Medias Res geht damit zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.